Zwischen Kölsch und Kebab. Geschmacksgeschichte aus dem Fädel. Kapitel 4. Die Kölsche Kulinarik-Zeitreise. Einen treffenderen Einstieg als Himmel und Erd hätte man für diesen Abschnitt kaum finden können. Selbst heute noch kommen Brauhäuser und Kölsche Restaurants nur schwer drumherum, diesen Klassiker auf ihre Speisekarte, die übrigens in Köln auch als Foderkart bekannt ist, zu platzieren. Die Ursprünge dieses kölschen Traditionsgerichtes und auch die vieler anderer sind zumeist schwierig zu bestimmen, da schlichtweg Überlieferungen fehlen. Es ist anzunehmen, dass sich der Name Himmel und Erd von den zwei Hauptzutaten ableitet, also Apfelmus für den Himmel, da Äpfel an Bäumen wachsen, und Kartoffeln für die Erde, die Äd, in der die Knolle gedeiht. Wann und wie das Gericht entwickelt wurde und was die Zusammensetzung bedingt hat, bleibt aber im Verborgenen. Um jedoch zumindest hinsichtlich der Zutaten nichts offen zu lassen, fehlen noch geröstete Zwiebeln und die ohnehin in Köln sehr beliebte Blutwurst. Jene ist den Kölnern buchstäblich heilig und existiert in zwei Ausführungen, Blutwurst und Flönz. Bei letzterer ist anzumerken, dass sie eine kleine Begriffsentwicklung durchgemacht hat. Früher galt als Flönz das Ende einer jeden Wurst. In Köln münzte man den Begriff dann aber auf eine festere und weniger fette Blutwurst um, damit man sie von der klassischen Blutwurst unterscheiden konnte. So wurde Blutwurst für Speisen wie Himmel und Erd genutzt und Flönz für kölschen Kaviar. Auch wenn explizite Überlieferungen zu der Entstehung von Himmel und Erd fehlen, so ist bei vielen kölschen Traditionsgerichten davon auszugehen, dass sie stark durch die seit jeher beliebten Lebensmittel der Region geprägt wurden. Die Kartoffel ist daher das beste Beispiel, aber auch hoher Fett-, Speck- und Roggenbrotkonsum im nordrhein-westfälischen Gebiet untermauern die beliebten Speisen in der Domstadt. Ob Deckebunne mit Speck, dicke Bohnen mit Speck, halber Hahn, ein Roggenbrötchen mit mittelaltem Gouda, Zwiebeln, Senf und Butter oder rheinischer Sauerbraten, in Essig eingelegtes Fleisch, überall finden sich ähnliche Grundbestandteile wieder. Schaut man sich den Sauerbraten genauer an, so ist festzustellen, dass er nicht ausschließlich eine Spezialität Kölns oder des Rheinlandes ist. Auch in anderen Teilen der Bundesrepublik ist er verbreitet. Jedoch sticht bei der rheinischen Variante eine Besonderheit hervor, die ein weiteres Mal Franz Jungeblot in Essen und Trinken im alten Köln greifbar macht. Im Gegensatz zu heute wurde Pferdefleisch früher weit häufiger gegessen und ganz besonders in Köln. Beschimpften doch die Bergischen noch bis vor gar nicht langer Zeit die Kölner als Pätzfresser. Und das lag an einer der urkölschesten Delikatessen, dem Sorebrode, Sauerbrade. Wird er andernorts mit eingelegtem Ochsenfleisch serviert, so kam er in Köln schon früh mit Rossfleisch auf den Tisch. Im Antlitz des Zeitgeistes hat sich dies aber verändert und Rossschlachtereien prägen schon längst nicht mehr das Stadtbild Kölns. Nun wird der Braten wie andernorts zumeist aus Rindfleisch hergestellt, da auch Ochsenfleisch nicht mehr der Norm entspricht. Eine Sache, die sich aber nicht verändert hat, ist die Engelsgeduld, die man mitbringen muss, wenn man Sauerbraten zubereiten und verzehren möchte. Als Fan der ersten Stunde, der mit einer Mutter gesegnet ist, die das Gericht auch immer mal wieder zubereitet, kann ich sicher sagen, dass Durchhaltevermögen gefragt ist. Mindestens 3 Tage wird man bei jeder Öffnung des Kühlschrankes mit dem eingelegten Fleisch konfrontiert, welches sich alle Zeit der Welt lässt, um den Essig und andere Aromen aufzunehmen. Das Perfide daran ist, dass man natürlich schon beim ersten Gespräch darüber, dass es das Gericht in den nächsten Tagen geben soll, Lust auf selbiges bekommt. Es ist sicherlich hinlänglich bekannt, wie strapazierend das sein kann, wenn man sich mittags schon auf das Gericht freut, was es am Abend geben soll. Zieht sich diese Chose dann aber über mehrere Tage, ist es unabdinglich, seine innere Mitte zu finden, um diese Geduldsprobe zu meistern. Dass das Gericht in verschiedenen Variationen in ganz Deutschland bekannt ist, verrät uns zudem einen weiteren Aspekt über die kölsche Kulinarik, welche im übergeordneten deutschen Kontext alles andere als exzeptionell ist. Viele Speisen gleichen Gerichten aus anderen Regionen und unterscheiden sich manchmal nur im Namen oder anhand einiger weniger Zutaten. Nimmt man beispielsweise die Riefkoche, also Reibekuche, so sind jene in Bayern als Reiberdatschi, in Franken als Baggers, im Erzgebirg als Klitscher und im Elsass als Grumberkichle bekannt. Die Kölner machen sich aber nichts aus kulinarischem Erfindergeist, sondern aus Tradition und sind deshalb trotzdem stolz auf ihre Riefkuche und deren Rolle in der kölschen Kultur. Wichtiger als Einzigartigkeit war im Kontext der hiesigen Kulinarik ohnehin stets die Sättigung. weshalb Pferdefleischkonsum auch überhaupt erst populär wurde. Die Geschichte der Kölner Ess- und Trinkkultur ist keine der Haute Cuisine. Vielmehr zeigt das 20. Jahrhundert auf, dass im Zentrum jener Historie die einfachen Leute stehen. Dafür gibt es verschiedenste Indikatoren, wie die jährlichen Ausgaben für Gaststättenbesuche, die Auswahl der Speisen und eben auch die Art des Fleisches. Rossschlachtereien etablierten sich deshalb vorwiegend in Köln bzw. im Rheinland generell. Man konnte sich zu bestimmten Zeitabschnitten des 20. Jahrhunderts nicht leisten, wählerisch zu sein, und so ist die kölsche Kulinarik bis heute geprägt von ihrer Einfachheit. Aus diesem Grund wurde die domstädtische Küche im allgemeinen kulinarischen Diskurs lange Zeit kaum beachtet. Köln war eben keine Vorzeigestadt für eine besonders ausgefallene Küche. Vermutlich fehlen auch deswegen in vielen Fällen Überlieferungen zur Historie populärer Gerichte. Wenn etwas vorliegt, so handelt es sich meist eher um eine Legende als um eine historische Quelle, wie auch am Beispiel vom Halven Hahn zu erkennen ist. Diesen soll sich ein gewisser Wilhelm Vierkötter um das Jahr 1877 ausgedacht haben, um damit seine Feiergesellschaft zu verkohlen. Während dieser sich auf ein ausgiebiges Geflügelfestmahl freute, folgte die Ernüchterung auf dem Fuße, in Form eines Roggenbrötchens mit einer Scheibe mittelaltem Gouda, ein paar Zwiebeln und Senf. Ob es sich dabei wirklich um die Geburtsstunde vom Halben Hahn handelt, kann wie bereits erwähnt nicht sicher festgestellt werden. Der närrischen Kölner Art entspricht es aber allemal. Es ist zu erkennen, dass ein partieller Mangel von gastronomischen Texten in stadthistorischen Werken und den frühen Stadtführern, die im Kontext dieses Buches analysiert wurden, vorherrscht. In den späteren Reiseführern gibt es zwar mehr kulinarische Inhalte, jedoch wird auch da nur spärlich über die kölsche Küche gesprochen, sondern vielmehr über die sonstigen kulturellen Angebote. Der einzige immer wiederkehrende Aspekt ist das Brauhaus, dessen Strukturen an dieser Stelle näher beleuchtet werden sollen. Vorweg erscheint es sinnig, die spezifische Architektur zu erklären, an welcher sich viele Brauhäuser in Köln orientiert haben. Wer bereits mehrere dieser Stätten besucht hat, wird vermutlich festgestellt haben, dass die Raumaufteilung oftmals einem ähnlichen Muster folgt. Je nachdem, in welchem Zustand man die Lokale aber verlassen hat, ist die Erinnerung eventuell auch leicht verschwommen. Deshalb soll am Beispiel des 1883 gegründeten Päffgen der Brauersinstitution schlechthin das Gedächtnis nochmal aufgefrischt werden. Damals wie heute kommt man durch die Eingangstüre in einen langen Korridor. Zur linken Seite lassen sich Kölschfässer erblicken, aus denen die Kürbisse im Akkord zapfen. Auf der rechten Seite kann man einen größeren Saal betreten, in welchem auch gegessen werden darf. Mittig befindet sich das Thekenschaaf, aus welchem der Wirt die Geschäfte steuert und die Finanzen im Auge behält. Das Thekenschaaf war in früheren Zeiten noch von größerer Wichtigkeit. Es ist davon auszugehen, dass dieses architektonische Konzept über Erfahrung zustande gekommen ist. Man hat erkannt, was an welchem Ort von Belang ist und das Brauhaus optimiert, bis das hier erklärte Modell zustande gekommen ist. Weiterführend gibt es noch mehr Besonderheiten in den Wirtschaften, wie die Schwemme, die den Bereich unmittelbar vor der Theke beschreibt. Dort darf das Bier nur im Stehen getrunken werden und Essen kommt nicht in Frage. Damit sollen jene Gäste, die nur zum Trinken anwesend sind, von denen, die auch speisen wollen, getrennt werden. In jedem Fall ist man in der Schwemme sehr nah an einer der wichtigsten Personen im Brauhaus, dem Zappes. Der Arbeitsbereich des Zappes ist, wie der Name bereits vermuten lässt, der Zapfhahn. Er ist derjenige, welcher je nach Uhrzeit das Flüssigbrot im Akkord in die Kölschstangen einfüllt. In Köln ist es nicht mal überspitzt vom Akkord zu sprechen, da durch die geringe Füllmenge von 0,2 Liter einige Gläser pro Stunde über die Theke wandern. Während das im deutschlandweiten Vergleich vermutlich schon das Mindestmaß an Bier darstellt, was man in ein Glas füllen kann, setzen die Kölner mit dem sogenannten Stößchen sogar noch einen drauf. Dabei handelt es sich um ein 0,1 Liter fassendes Mini-Kölschglas, was vornehmlich existiert, damit der Kürbis auf die Schnelle mit seinen trinkwütigen Gästen anstoßen und das Glas unmittelbar leeren kann. Heute ist das Stößchen ein Relikt der Vergangenheit und findet nur noch in wenigen Brauhäusern Anwendung. Anders sieht es wiederum mit dem Kürbis aus. Er ist der wichtigste Mitspieler vom Zappes, denn was dieser verzapft, wird vom Kürbis ausgeliefert. In diesem Bereich ist er ein Virtuose und derart auf Zack, dass die leeren Kölschstangen zumeist ohne Nachfrage gegen volle ausgetauscht werden, denn das hat in Köln Tradition. Wer das nicht möchte oder mit dem Tempo nicht klarkommt, muss sein Glas von oben mit einem Bierdeckel versiegeln. So weiß der Kürbis, dass vorerst Trinkstopp herrscht. Jedoch muss man gegebenenfalls Schelte über sich ergehen lassen, denn den Kürbis zeichnet seine raue Art aus. Schließlich ist er seit jeher keine gelernte Servicekraft, wie Johannes Ahrens 2013 in seinem Werk Nachschlag Köln erklärt. Die Bezeichnung Kürbis als lokale Variante des männlichen Vornamens Jakobus leiten die Autoren von den Pilgerreisen der vorneuzeitlichen Brauereilehrlinge auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela ab, auf denen sie sich durch Kellnertätigkeiten ein Zubrot verdienten. Wie so viele Einzelheiten rund um die Brauhausgeschichte und die generelle Stadthistorie Kölns ist auch die Rolle des Kürbis sehr traditionsbehaftet. Sogar sein Outfit muss bestimmten Vorgaben folgen. Zumeist trägt ein Kürbis deshalb ein weißes Hemd, eine blaue Leinenschürze und eventuell eine blaue Strickweste. Zudem wird man ihn niemals ohne seine lederne Geldtasche antreffen, die um die Hüfte geschnallt wird. Wie an den Artikeln bereits abzulesen ist, handelt es sich zudem beim Kürbistum um eine Männerdomäne. Sehr lange wurden Frauen in diesem Beruf schlichtweg nicht geduldet. Und selbst 2010 bestand noch ein solches Ungleichgewicht, dass es beachtenswert erschien, wenn eine Frau dieses Amt bekleidete. Besucht man heute verschiedene Brauhäuser der Stadt, so trifft man gewiss mehr Kubinen als noch vor 12 Jahren. Doch von Ausgeglichenheit kann immer noch nicht die Rede sein. Solch festgefahrene Strukturen umzukrempeln gleicht einer Mammutaufgabe. Denn es sind nicht nur die einzelnen Posten im Brauhaus, sondern das gesamte Brauereiwesen, welches seit jeher auf Männer ausgerichtet ist. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Frauen auf der Bildungsebene derart benachteiligt, dass sie gar nicht erst die nötigen Qualifikationen für die Branche erlangen konnten. Es gab nur wenige Ausnahmen, die sich vornehmlich durch Schicksal in angesprochene Positionen wiederfanden. Wie die Witwe Gertrud Reisdorf, die den gleichnamigen Brauereibetrieb von 1901 bis 1908 führte. Oder Anna Päffgen, die 1934 Hermann Päffgen heiratete und von ihm an die Brauereikunst herangeführt wurde. Diesbezüglich befindet man sich mittlerweile aber auf besseren Wegen, was im 4. Kapitel über die Zukunft erneut von Relevanz sein wird. So oft wie in diesem Werk bereits der Zusatz Kölsch gefallen ist, wird es an dieser Stelle höchste Zeit, das den Kölnern heiligste Getränk zu thematisieren. Zwar wird es uns auch in den jeweiligen Zeitabschnitten das ein ums andere Mal begegnen, doch dafür sollte vorerst geklärt werden, worum es sich dabei überhaupt handelt. Kölsch ist ein obergäriges Bier, was bedeutet, dass sich die Hefe am Ende des Brauprozesses oben absetzt. Dafür benötigt es eine Temperatur zwischen 15 und 20 Grad Celsius. Untergärige Biere hingegen mögen es deutlich kühler, zwischen 4 und 9 Grad Celsius, und wie bereits zu vermuten ist, lagert sich die Hefe am Boden ab. Der wohl berühmteste Vertreter dieser Gattung ist das Pils. Als Vorläufer vom Kölsch gilt das Wies, ein ebenfalls obergäriges Bier, welches vornehmlich vor dem 20. Jahrhundert in Köln gebraut wurde. Besagtes Wies erlebt interessanterweise heutzutage eine kleine Renaissance und wurde von Brauereien wie Gaffel oder Hellers wieder aufgenommen. Historisch fällt der Begriff Kölsch 1918 zum ersten Mal und die Urheber sind keine Unbekannten. Die Gebrüder Sünner, deren gleichnamige Brauerei in Köln-Kalk auch heute noch floriert, nutzten den Begriff, um ihr Bier zu vermarkten. Bis auf die Verbindung zur Domstadt und dass es ein wohlklingender Begriff war, werden sich die Sünners nicht viel dabei gedacht haben. Der Name kam aber ohne Zweifel gut an und etablierte sich. So schwärmt Hans Schmidt Rost in seinem Werk Kölsch, wie es nicht im Wörterbuch steht, von 1968 über Kölsch als sehr süffiges Nationalgetränk der Kölner, welches viel mehr als einfach nur ein Bier ist. Daran lässt sich erkennen, dass man 1968 unter Kölsch bereits dasselbe verstand wie heute. Jedoch gab es bis dato keine offiziellen Richtlinien, an die man sich zu halten hatte, wenn man sein Bier Kölsch nennen wollte. Das sollte sich 1985 mit der Kölsch-Konvention von Mitgliedern des Kölner Brauereiverbandes ändern. Dort wurden die Kriterien definiert, die fortan für Kölsch maßgebend waren. Es ist ein Vollbier mit 4,9% Alkoholgehalt, hell und klar, also filtriert, mit einem hopfenbetonten Geschmack. Es verliert nach dem Zapfen seinen Schaum allerdings schneller als Pils, weshalb es rascher ausgetrunken und daher traditionellerweise in kleinen zylindrischen Stangen mit einer Menge von nur 0,2 Litern ausgeschenkt wird. In der Außengastronomie serviert man aber meistens aus praktischen Gründen große Kölsch in 0,3 oder 0,4 Liter Gläsern. Damit wurden erstmals, nachdem die Gebrüder Sünner 1918 Kölsch als Begriff etabliert hatten, Regeln eingeführt, an die sich die Brauer zu halten hatten. Nicht nur die Zubereitung und die Art des Anrichtens wurde definiert, sondern Kölsch wurde auch zu einer geschützten regionalen Spezialität, wie Champagner oder Cognac. So wurde eine weitere Abgrenzung zum Pils geschaffen, welches nicht unbedingt aus dem tschechischen Pilsen stammen muss. Kölsch wiederum muss in Kölner Südkesseln und innerhalb der Stadtgrenzen gebraut werden. Ausnahmen gibt es nur für wenige Traditionsbrauereien mit Kölcher Vergangenheit, die sich zudem im direkten Umland befinden. Es wird immer klarer, wie wichtig dieses Bier für Köln ist. Bei Kölsch handelt es sich um ein Kulturgut, auf welches man über alle Maßen stolz ist und welches in der Stadt seither gepriesen wird. Auch im Bereich des Kölsches macht sich deshalb die Traditionsverbundenheit der Stadt bemerkbar, denn hinter vielen Biermarken verbirgt sich etwas Historisches. Im Namen Seesterkölsch steckt beispielsweise ein altes Hohlmaß für Flüssigkeiten und das Logo zeigt einen Bierwagen, der von Pferden gezogen wird, so wie es damals üblich war. Bei vielen anderen Marken wie Gaffel oder Zunft hört man die Verbindung zum Vergangenen auch unmittelbar im Namen. Als Handelsstadt war Köln im Mittelalter geprägt von Zünften und Gaffeln. Dabei handelte es sich vereinfacht um Vereinigungen, bei denen politischer Meinungsaustausch stattfand und Handel diskutiert wurde. Heute sind diese Fragmente der Historie vor allem aus marketingstrategischer Perspektive interessant, denn die Kölner lieben ihre Stadtgeschichte genauso wie ihr Bier. So ist es für die Marken sinnvoll, sich dahingehend zu bedienen. Außerhalb der Domstadt steht es um die Reputation des Bieres jedoch eher schlecht. Die Kölner müssen viel Spott und Häme über sich ergehen lassen, wenn das Gesäff zum Diskussionsgegenstand wird, da es oftmals als zu wässrig oder zu mager im Geschmack abgetan wird. Doch davon lässt man sich hier nicht beirren und steht zu dem goldenen Trunk. Persönlich bin ich ein recht unkomplizierter Biertrinker und kann mich fast für jedes Bier, außer ein bestimmtes aus der Eifel, was mir zu siegelhopfig schmeckt, begeistern. Kölsch hat definitiv seine Vorzüge, vor allem zu ausschweifenden Feierlichkeiten, da man von dem vergleichsweise leichten Bier einiges wegstecken kann. Alles in allem macht man sich also nicht viel aus der Kritik. Schließlich ist man aber auch selbst ganz vorne mit dabei, wenn es um das Wettern gegen das in Düsseldorf populäre Altbier geht. Bleibt man bei Kölns Vergangenheit als Handelsstadt, so fallen manche Waren explizit als wichtige Handelsgüter der Stadt auf. In diesem Kontext ist ganz klar Wein zu nennen, da in der Domstadt der Umschlag für einen Großteil der europäischen Versorgung stattfand. Durch die zentrale Position von Köln in Europa und die Lage am Wasser eignete sich die Stadt bestens für den Import und Export von Wein, der vermutlich zumeist vom Süden in den Norden verlief. Hinsichtlich des Weines blieb es in Köln auch nicht nur bei Transfergeschäften, sondern man versuchte sich zeitweise auch selbst in Weinanbau. Bis ins späte 19. Jahrhundert hatten Teile der Bevölkerung ihre eigenen Reben und versuchten die Trauben in einen feinen Trunk umzuwandeln. Da Köln aber nicht wirklich als ideales Anbaugebiet bezeichnet werden kann, wurde der Rebensaft in den meisten Fällen saurer als gewollt, sodass man ihn kurzerhand Sorhunk, saurer Hund, titelte. Seinen Platz in der Ess- und Trinkkultur der Stadt hatte sich trotzdem verdient, denn er verdeutlicht, dass es in einer Zeit, in welcher sich nicht jeder Bürger und jede Bürgerin den Luxus von ausländischen Weinen leisten konnte, die Kölner das Beste aus ihren Möglichkeiten machten. Sauren Hund gibt es in Köln heute nicht mehr, zumindest nicht im Kontext des Rebensaftes. Dennoch ist die Weinkultur ein wichtiger Bestandteil der kölschen Kulinarik geblieben. Auch hier herrscht wieder eine starke Verbindung zur eigenen Historie vor, denn dem Wein huldigten in Köln in frühesten Tagen bereits die Römer, als die Stadt zu Ehren der Mutter Kaiser Neros noch Colonia Claudia Ara Agrippinensium hieß. Über die Jahrhunderte genoss der Wein in Köln immer wieder seine Hochzeiten, wie zum Beispiel im Kontext der Klöster von Köln im Spätmittelalter oder unter französischer Herrschaft im 18. und 19. Jahrhundert. In dieser Zeit entwickelten sich in Köln Weinstuben als populäre Alternative zum traditionellen Brauhaus. Sie galten als etwas vornehmer und sprachen intellektuellere Kreise an. Heute prägen sie immer noch das Stadtbild und sind ein Überbleibsel der kölschen Weinhistorie. Auf eine Stufe mit dem Brauhaus kann man sie hinsichtlich der gesellschaftlichen Bedeutung in Köln jedoch nicht stellen. Neben Wein war Fisch ein weiteres wichtiges Handelsgut in Köln. Vor allem Hering und Stockfisch wurden zu Exportschlagern und in rauen Mengen gen Süden verfrachtet. Doch auch die Kölner selbst haben Gefallen am Fisch gefunden, wie durch den Hering schon zuvor herausgestellt wurde. Davon zeugt auch der Fischmarkt unmittelbar am Rheinufer unterhalb des Altermarktes, der in der Stadt eine lange Tradition hat. Heute geht aufgrund der veränderten Ernährung vieler Menschen gewiss weniger Fisch über die Theke als vor 100 Jahren, doch der Markt existiert immer noch. Ähnlich wie beim Brauhaus halten die Kölner an derartigen Institutionen gerne fest. Die Kulinarik lebt von der Vergangenheit der Stadt. Das letzte kölsche Handelsgut, welches hier Erwähnung finden soll, ist eines, welches man vielleicht nicht unmittelbar mit der Stadt verbinden würde. Dabei handelt es sich um Tabak, welcher bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts sogar vor den Stadttoren Kölns angebaut wurde. Aufgrund der klimatischen Bedingungen war das nicht wirklich ein Erfolgsmodell, doch dem Tabakhandel blieb man noch gut 100 Jahre treu, bis sich jener mit dem anbrechenden 20. Jahrhundert nach Bremen, Hamburg und Amsterdam verlagerte. Bis dahin war er aber ein erfolgreicher Industriezweig der Stadt, da der Tabak auch in Köln verarbeitet wurde. Des Weiteren gab es diverse in Köln ansässige Tabakfachgeschäfte. Letztere sind zu Teilen auch heute noch erhalten, wie an den Pfeifen-Heinrichs-Geschäften unweit vom Kölner Neumarkt zu erkennen ist. Die Industrie ist jedoch verschwunden. Achtet man heute auf dem Campus der Uni oder im Belgischen Viertel darauf, bei wie vielen Leuten der Tabakbeutel griffbereit aus der Hosentasche lunzt, sollte man meinen, es könnte sich wieder lohnen. Das ist natürlich völlig wertfrei zu verstehen, denn auch ich habe die Kippe öfter am Zahn, als mir lieb ist. Der wichtigste Faktor für den florierenden Handel in Köln waren stets die Häfen. Sie sind Teil der gesamten Stadtgeschichte, denn auch schon in der Antike und im Mittelalter konnten in Köln Schiffe anlegen. Die heutigen modernen Häfen entstanden zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zu nennen sind in diesem Zusammenhang der Rheinauhafen, der Hafen in Deutz, Mülheim sowie Niel. Durch sie verbesserte sich die Lebensmittelversorgung in der Stadt. Es gab Arbeit an den Häfen und die Geschäfte wurden in jeglicher Hinsicht einfacher und prosperierten deshalb. In puncto Handel war Köln überdies nicht nur im Import- und Exportgeschäft recht erfolgreich. Auch im Lebensmittelhandel brillierte die Domstadt und das nicht zuletzt aufgrund raffinierter Innovationen. Federführend dabei war der Ehrenfelder Jungunternehmer Cornelius Stüsken mit seiner 1897 eröffneten Kölner Konsumentenanstalt. In seinem Geschäft auf der Venloer Straße wurde mit bekannten Konventionen gebrochen. Die Lebensmittel wurden vorverpackt verkauft und nicht wie üblich vor Ort abgewogen und verpackt. Die Waren wurden auch vorab bereits mit einem Preis gekennzeichnet und bezahlt wurde unmittelbar vor Ort. Zuvor war es üblich, dass die Kunden anschreiben ließen. Das Konzept setzte sich aber durch und Cornelius Stüsken wartete nicht lange in Sachen Expansion. In den nächsten Jahren folgten Filialen in Brühl, Bergisch Gladbach sowie auf der Weiherstraße und der Severinstraße in Köln. Zudem wartete Stüsken mit weiteren Neuerungen wie Schaufensterdekoration und einheitlicher Arbeitskleidung für Verkäuferinnen auf. Wie auch schon bei der Schokoladenfabrik Stolweg zu erkennen war, hat Köln hinsichtlich kulinarischer Innovationen eine wichtige Rolle in Deutschland gespielt. Die Stadt ist als zentraler Standpunkt für Ess- und Trinkkulturelle Entwicklung zu verstehen, was auch ein weiterer Kölner Pionier der Lebensmittelbranche verdeutlicht. Ebenfalls auf Ehrenfelder Boden entstand 1957 der erste moderne Supermarkt Deutschlands und das auf 2000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Dahinter steckte der findige Geschäftsmann Herbert Ecklö, der damit den Grundstein für sein Supermarktimperium legte. Die Idee dafür kam aus den Vereinigten Staaten von Amerika, doch Köln nahm im gesamtdeutschen Kontext wieder eine Vorreiterposition ein. Das gibt Aufschluss über den fortschrittlichen Stand der Domstadt zu dieser Zeit in diesem Bereich. Stüsken und Ecklö haben unabhängig voneinander die Lebensmittelbranche revolutioniert und waren sich beide anscheinend sicher, dass Köln-Ehrenfeld ein guter Standort dafür sei. Heutzutage sind sich in dem westlichen Stadtteil wiederum die Juppies sicher, dass es ein guter Standort für Gentrifizierung ist. Dass sie einen ähnlich weitreichenden und positiven Einfluss wie Stüsken und Ecklö haben werden, darf durchaus angezweifelt werden. Mit diesen allgemeinen Informationen über die Ess- und Trinkkultur Kölns und allem, was dazugehört, besteht nun eine gute Grundlage, um sich den einzelnen Zeitabschnitten zu widmen und ihre Besonderheiten nachvollziehen zu können. Ungefähr in Quartale unterteilt markiert der Umbruch vom 19. und 20. Jahrhundert den Startpunkt.